Ja, eine unerhörte Störung habe ich heute Morgen mitgebracht und der Untertitel, warum es sich lohnt, manchmal aus der Rolle zu fallen. Eine unerhörte Störung, warum es sich lohnt, manchmal aus der Rolle zu fallen. Sie hat es gehört, der Rabbi aus Nazareth ist im Haus des Simon zu Gast. Dem hat sie viel zu verdanken. Ihr Herz ist tief angerührt worden bei einer Begegnung mit diesem Rabbi. Wir wissen nicht genau, wann das gewesen ist und die genauen Umstände. Darüber wird uns nichts berichtet. Da hat Jesus, der Rabbi, sie so mitfühlend angeguckt. Dass Männer sie angucken, das war sie gewohnt, so mit diesem gewissen Blick. Aber der guckte ganz anders. Dann hat er nicht nur geguckt, sondern mit ihr auch gesprochen. Und nicht nur, dass er so heilsam auf sie blickte, er sprach so wohltuend. Und sie merkte, wenn er so spricht, das erreicht sie tief in ihrem Herzen und entlastet sie. Offensichtlich hat er auch einen heilsamen Durchblick. In ihr ganzes verunglücktes Leben guckte er rein. In die ganzen Dinge, die so verkehrt gelaufen waren. Und er hat ihr vergeben. Er hat ihr gesagt, deine Schuld und Sünde ist dir vergeben. Und damit begann für sie ein neues Leben. Sie muss ihn unbedingt wiedersehen, nochmal seine Stimme hören. Und diesmal will sie, falls sich eine Gelegenheit ergibt, ihm auch etwas schenken. Vielleicht ergibt sich so eine Gelegenheit, mit ihm zu sprechen und ihm ein Geschenk zu machen. Wir lesen mal den Text. Lukas 7, Abvers 36. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Eine unerhörte Störung, oder? Warum es sich lohnt, manchmal aus der Rolle zu fallen. Ich lade uns ein, dass wir heute Morgen einmal die einzelnen Personen in diesem Text uns genauer anschauen. Alle Evangelien berichten übrigens diese Szene. Das ist nicht selbstverständlich. Manchmal ergänzen sich die biblischen Texte. Es gibt in den unterschiedlichen Evangelien Texte, die in den anderen jeweils nicht vorkommen. Diese Szene hier kommt in allen Evangelien vor. So wichtig ist sie wohl, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Der Schwerpunkt hier ist, mal die einzelnen Personen in den Blick zu nehmen. Da lade ich uns ein, zunächst einmal Simon in den Blick zu nehmen. Diese personifizierte, diese geladene Anständigkeit. Ich mag den Simon übrigens. Das ist so ein richtig anständiger Kerl. Hochanständig könnte man sogar sagen, mit einem anständigen Glauben, mit einem anständigen Lebenswandel, mit einem guten Ruf, mit einem hohen Ansehen in seinem Dorf, in seiner Gegend. Und da sagt die Bibel, ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. Simon hat eingeladen. Ich stelle mir vor, dass das ein größeres Fest gewesen ist oder eine größere Abendgesellschaft. Das ist abends gewesen, mit Sicherheit am Ende des Tages. Und dann hat Simon auch gehört, dass ein Rabbi durchreist. Und einen durchreisenden Rabbi bei sich zu beherbergen, einzuladen, zu verköstigen, zu versorgen, das war nicht nur anständig, das war auch eine religiöse Pflicht, das war ein Gebot Gottes und das nimmt Simon sehr ernst. Und Simon ist überhaupt jemand, der Gottes Wort sehr ernst nimmt. Er gehört der Kaste der Pharisäer an, das sind die Leute, die ein Lebensziel damals zur Zeit Jesu hatten, nämlich das, was die Bibel sagt, damals war das das Alte Testament, das, was die Bibel sagt, wirklich in ihrem Alltag zu leben. Deshalb schlossen die sich sogar manchmal zu Wohn- und Lebensgemeinschaften zusammen. Deshalb war es das Höchste eigentlich, dieses Wort zu lesen und zu verstehen und es im Alltag zu leben. Und für ihn ist ganz klar, er hört, der Rabbi reist durch und den lade ich ein, den versorge ich, das ist ja ganz klar. Das ist ein Akt des Glaubens, das kann er sich sogar anrechnen als gute Tat. Mehr aber auch nicht. Simon hat eingeladen, eine ganze Reihe von Gästen und Jesus ist auch dabei, aber eher so am Katzentisch. Gönnerhaft darf Jesus dabei sein. Höflich, korrekt ist Simon schon. Man kann ihm nichts vorwerfen. Auch seinen Ärger über die Frau, die ja gleich kommen wird, und das irgendwie da stört, auch seinen Ärger über die Frau, das hält er alles ganz vornehm zurück. Er denkt sich sein Teil. Als der Pharisäer, so der Text, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Er tut mir ein bisschen leid, der Simon. Der ist sofort in der Bewertung drin. Man muss genauer sagen, in der Abwertung drin. Der weiß genau, wie es eigentlich hier richtig sein müsste, wie es richtig laufen müsste. Man muss noch genauer formulieren, wie es hier fromm richtig laufen müsste. Und so kann er sich innerlich mal wieder auf seine fromme Schulter klopfen, ist wieder mal bestätigt auf seinen super frommen Weg. Wenn man den Text so liest, fällt einem auf, Simon spricht eigentlich so gut wie kaum mit Jesus. Ja, der ist da irgendwie dabei und der isst und der nimmt da auch einen Drink zu sich. Ja, das ist alles klar. Aber ansonsten scheint er mehr die Aufmerksamkeit, so meine Idee und Fantasie, für die anderen Gäste gehabt zu haben. Er sagt nur einen Satz in diesem Text und das auch nur auf die Frage von Jesus. Ja, man kann vielleicht davon ausgehen, Simon hat sich nicht groß gekümmert um Jesus, hat den Herrn der Welt bei sich zu Gast, den Erlöser, den Retter und guckt nicht genau hin und öffnet sich nicht und spricht nicht und wendet sich nicht zu. Er hatte wohl, so dachte er, noch wichtigere Gäste. Man kann an Simon etwas ganz Tragisches ablesen. Die Erfüllung des Gesetzes, das war ja damals das Alte Testament, lässt keine Liebe wachsen. Keine Liebe zu Gott, vertieft sie nicht. Im Gegenteil, sie vergrößert die Unsicherheit und die Angst. Mache ich es denn richtig? Bis heute sollen die orthodoxen Juden weit über 600 Gebote haben, die sie sehr energisch als ultraorthodoxe Juden versuchen einzuhalten. Da sind Gebote drunter. Zum Beispiel gibt es ein alttestamentliches Gebot: Du sollst das Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Also ein Stück Rindfleisch sollst du nicht in Milch kochen. Es könnte eventuell das Muttertier sein, von dem die Milch stammt. Und deshalb wird bis heute in einem ultraorthodoxen Viertel in Jerusalem zu koscherem Fleisch hinterher beim Kaffee keine Milch gereicht. Könnte ja die gleiche Milch sein. Also unglaublich viele Gebote und die werden immer mehr und immer mehr. Und sie versuchen, sie verzweifelt zu halten. Und es wächst keine Liebe zu Gott, es wächst keine innige Beziehung zu Gott. Man kann fromme Gebote erfüllen und man ist doch nicht tief lebensmäßig, existenziell, persönlich gebunden an Gott. Ist das nicht tragisch? Gesetzestreue macht eher kalt, sogar eiskalt zwischen den Menschen. Und was vielleicht mal angefangen hat, ganz leidenschaftlich für Gott und seine Sache, ist dann abgesunken in eine eiskalte, fromme Selbstgerechtigkeit. So hat Simon vielleicht sogar die erste Liebe verlassen. Nein, man kann ihm nichts vorwerfen. Der ist höflich, der ist korrekt, der ist dabei. Da wäre es doch gut, wenn wir das bei uns entdecken, mal aus der Routine, aus der frommen Routine ausbrechen. Wenn unsere Glaubensgleise so eintönig eingespurt sind, dass wir mal eine neue Fahrt aufnehmen und die Weiche mal anders stellen. Wo wir dann nicht zufrieden sind mit frömmelnder Einerlei, sondern Mittel und Wege finden, um aufzubrechen in eine neue, frische, lebendige Beziehung zu Jesus. Ach, ich sehe hier gerade die Bibel liegen. Vielleicht kaufst du dir einfach mal eine neue Bibel in einer Übersetzung, die du noch nicht so kennst. Die alte ist vielleicht schon so abgenutzt. Kauf dir mal eine neue. Gibt dir doch, glaube ich, einen Büchertisch oder so. Oder jetzt in der Sommerzeit, da gehst du gerne schwimmen, lad doch mal andere in der Gemeinde ein, der Heisterberger Weiher ist ja nicht so weit, die Riviera des Westerwaldes, und dann geht ihr mal zusammen schwimmen und unterhaltet euch mal nebenher oder ladet euch zum Grillen ein Oder das hattest du schon länger vor, zu überlegen, gehe ich mal in den Hauskreis oder gehe ich wieder mittwochsabends in die Gebetsstunde? Irgendwie bist du im Zweifel, ist das dran oder nicht? Könnte doch gut sein, brich auf. Lass es nicht zu, dass deine lebendige Beziehung zu Jesus Christus so in so eine einerlei Stimmung hineinsinkt. Dass wieder Feuer und Leidenschaft für Jesus und seine Sache, für seine Gemeinde in dein Leben einzieht. Wir schauen uns die Frau an. Diese störende Unanständigkeit. Dann wies Jesus auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Sie ist das Gegenteil von Simon, dem Anständigen. Sie ist die Unanständige, wo man die Nase rümpft, mit der man nichts zu tun haben will, wenigstens wenn man anständig bleiben will. Sie war in dem Dorf irgendwie bekannt. Sie muss, wie gesagt, Jesus schon früher einmal begegnet sein. In früheren Begegnungen hat Jesus ihr Vergebung zugesprochen. Und völlig befreit und leicht und zuversichtlich ist sie buchstäblich aufgebrochen in ein neues Leben. Und als sie hört, Jesus, der Rabbi aus Nazareth, ist zu Gast bei Simon, da macht sie sich auf. Nun muss man sich das so vorstellen, das war nicht irgendwie im Wohnzimmer, im Esszimmer, in der guten Stube oder so, wo Simon seine Gäste bewirtete, sondern abends, wenn es draußen kühler war, dann lud man seine Gäste in den Garten ein. Und der Garten war nicht wie hier draußen das Grundstück mit einer Hecke abgezäunt, sondern das war einfach offensichtlich und frei zugänglich. Jeder, der da über die Straße oder über den Dorfplatz ging, der hörte das vielleicht auch, hörte vielleicht auch Musik oder so und sah, ah, Simon hat Gäste. Und so ist sich die Frau sicher, ich gehe da mal hin, vielleicht sehe ich ihn. Und sie tastet sich näher und näher heran und sieht, ja, da ist das, da ist er. Und dann sind die Gäste da in dem Garten und die sitzen nicht an einem Stuhl zu Tisch, sondern die liegen auf Polstern. In der Mitte ist dann angerichtet, da sind die ganzen Speisen. Und dann huschen da Diener und Sklaven herum und reichen an und helfen. Und so kommt sie immer näher und immer näher. Und sie geht und sie sieht vielleicht auch, wie geringschätzig man Jesus da behandelt. Und sie geht immer näher und immer näher, tritt dann schließlich von hinten an ihn heran. Und dann verliert sie die Fassung. Dann kommt das nochmal alles so hoch, was sie mit Jesus besprochen hat. Dann fängt sie an zu weinen und die Tränen, die fallen auf die Füße von Jesus. Sie löst ihr Haar und will die trocken wischen und sie hat dieses Alabasterfläschchen mit und bricht es auf und salbt die Füße Jesu. Ein Ausleger, Adolf Schlatter, der schreibt zu unserer Stelle, eine Frau, die ihre Ehre verloren hatte und in ihrem Gewissen eine Schuld trug, die jedermann kannte, stellte sich gebeugt hinter Jesus, ließ ihre Tränen auf seine Füße fließen und wischte sie, als wären es Flecken, wieder mit ihren Haaren ab, drückte ihre Küsse auf sie und goss auf sie das duftende Öl, und Jesus ließ sie gewähren. Er spricht nicht mit ihr, aber schilt sie auch nicht, sondern lässt dem Drang ihres Herzens Lauf und gönnt es ihr, dass sie ihm danken darf. Kostbares und Reiches verschwendet diese Frau an Jesus. Das Alabasterfläschchen, das hat nochmal einen besonderen Hintergrund. Ich habe ja gesagt, diese Szene kommt in den anderen Evangelien auch vor. Da wird dann berichtet, dass die Jünger das maßregeln und sich nochmal einmischen und sagen, ha, das hätte man doch auch verkaufen können für 300 Denare mindestens. Nun muss man wissen, 300 Denare, so umgerechnet, ist das der Jahreslohn eines Arbeiters zur Zeit Jesu gewesen. Heute wären das Tausende von Euro, Tausende von Euro, was die Frau da verschwendet. Chanel Number 5 ist nichts dagegen. Tausende von Euro. Und wenn das Fläschchen gebrochen ist, dann konnte man das nicht wieder verschließen und sagen, na ja, nur ein paar Tropfen und der Rest, den spare ich mir auf. Man musste es sofort aufbrauchen. Und deshalb hat manche Frau so ein Salböl, so ein Alabasterfläschchen für den wichtigsten Tag in ihrem Leben aufbewahrt, den Hochzeitstag. Nicht so diese Frau. Sie bricht es auf, gießt es Jesus auf die Füße und gibt das Kostbarste und Reichste und salbt ihm die Füße damit. Und Jesus sagt, meckert hier nicht rum. Man wird noch nach langer Zeit von dieser Frau sprechen. Das hat sie für mich getan und für den Tag meines Begräbnisses. Man wird noch später von dieser Frau sprechen. Auch am 24. Juli 2023 wird man über diese Frau sprechen. In Mademühl. Das hat sie für mich getan, sagt Jesus. Ja, und ich habe gesagt, sie gibt das Kostbarste und Reichste. Vielleicht ist das noch nicht mal das Salböl gewesen. Vielleicht waren es ihre Tränen. Vielleicht waren die für Jesus noch kostbarer, dass ihre Tränen auf seine Füße fallen, weil es sind Tränen der Reue und Tränen, die Hingabe symbolisieren und anzeigen, ich gehöre dir von ganzem Herzen. Man salbte übrigens nicht jeden Gast oder küsste ihn, wenn er dann eintraf, um zu besuchen. Das machte man eigentlich nur bei besonderen Gästen, bei Gästen, die man besonders ehren wollte. Die Frau tut das. Simon soll sich ein Beispiel an ihr nehmen, was er hätte tun sollen. Die Frau ist so überwältigt von der Vergebung Gottes. Sie ist so entlastet. Sie ist so frei. Und darum kümmert es sie nicht, was die anderen jetzt denken. Sie weiß, sie ist immer Stadtgespräch gewesen. Aber es kümmert sie gar nicht, dass das jetzt auffällt, dass das stört, dass das irgendwie nicht passend empfunden wird. Sie fällt völlig aus der Rolle und gibt sich Jesus hin in dem Sinne, dass sie ihn salbt und seine Füße reinigt. Es kümmert sie nicht, was die anderen denken. Es schert sie nicht. Es schert sie nicht, ob das für andere peinlich ist oder nicht. Während Jesu Füße salbt sie, kniet sie und dient so Jesus. Die erfahrene Vergebung ist da offensichtlich der Schlüssel. Die erfahrene Liebe öffnet die Tür, auch gegen den Strom zu schwimmen, Jesus zu dienen, auch wenn es vielleicht peinlich wird, sich ihm hinzugeben, sich ihm ganz zu überlassen. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, ich kenne sie sehr gut, immer diese kleine Hürde, es könnte rauskommen, dass ich zu Gott gehöre und sage ich jetzt etwas, könnte das nicht vielleicht doch zu peinlich werden, könnte das nicht zu stark auffallen, was wird das bedeuten? Früher in meiner Jugendzeit, ich habe ja keinen frommen Hintergrund, das wisst ihr, Mademühlner, die schon öfter eine Predigt von mir gehört haben, früher in meiner Jugendzeit, traf ich mich nachmittags oft, sehr oft, mindestens 4-5 Mal in der Woche, mit Hans Peter, Jürgen, und wir spielten Skat immer um einen Zehntel Pfennig. Damals war die Währung noch D-Mark. Immer, ich habe meistens auch verloren. Und ich kam dann mal bei irgendeiner Gelegenheit mit dieser peinlichen Situation in Kontakt. Ich war inzwischen zum Glauben an Jesus Christus gekommen und ich wusste, Jürgen und Hans-Peter würden das nicht gut finden. Ich wusste das ganz genau. Jetzt wollte ich aber auch nicht es verschweigen und ich wollte aber auch dazu stehen und tatsächlich, dann habe ich mal tatsächlich gesagt, ich glaube an Jesus, ich bin mit Jesus unterwegs und ich sehe noch diese Gesichter. Und tatsächlich, die Freundschaft mit Jürgen und Hans-Peter ist zerbrochen. Die sagten dann, mit so einer frommen Type will ich nichts zu tun haben. Aber ich wusste, ich wollte nicht mehr schweigen. Ich wollte es nicht verheimlichen. Ich wollte es nicht klein machen. Ich wusste, das ist etwas so Wichtiges in meinem Leben. Und bin in diese peinliche Situation reingegangen. Ich weiß nicht, war schon gemischt, war schon ausgeteilt, hatte Jürgen schon am Stock gegriffen, also wer Skat spielt, weiß, wovon ich rede. Ich weiß das alles nicht mehr, aber ich weiß, dass ich es gesagt habe. Und dann sehe ich noch, wie die Karten fallen lassen. Ja, und es hat sich gelohnt. Ich habe viele Freundschaften danach gewonnen, viele tiefe Beziehungen gewonnen dadurch, dass auch andere mit Jesus gehen und wir jetzt zusammen unterwegs sind. Sowas hat die Frau auch erlebt. Übrigens im Johannesevangelium, wo diese Szene ja auch berichtet wird, hat die Frau einen Namen, Maria aus Magdala. Sie hat Vergebung erfahren, sie hat Befreiung erfahren. Jesu Wort hat ihr Herz erreicht und alles so leicht gemacht, so perspektivisch, so auf die Zukunft hin ausgerichtet, dass sie aufbricht in ein neues Leben. Und deshalb fällt sie auch hier an dieser Stelle aus der Rolle. Und Jesus, die personifizierte Barmherzigkeit, er hat beide lieb, er ehrt beide, Simon und auch die Sünderin, die Frau. Er lässt sich von Simon einladen, er kommt in sein Haus. Er weiß doch, wie der Hase hier läuft, er weiß doch, was Simon denkt, er weiß doch, wie die Pharisäer drauf sind. Er kennt doch die ganzen Hintergründe, er hat doch den totalen Durchblick. Und er weiß sogar, was Simon in seinem Herzen denkt. Simon dachte, das bleibt ganz bei mir. Wenn der wüsste, wenn der wirklich ein Prophet wäre. Doch, der weiß und er ist ein Prophet. Und das wird jetzt offenbar, indem Jesus zu Simon sagt, ich habe dir was zu erzählen von zwei Leuten, die hoch verschuldet waren. Der eine besonders hoch und der andere auch so hoch, dass es nicht mehr zurückzahlen konnte. Und beide konnten nicht zahlen. Und ihnen sind die Schulden erlassen. Ah, interessant, dachte sich wohl Simon. Wer wird wohl dankbar sein? Ja, der mit den größeren Schulden. Und dann muss Jesus wohl ausgerechnet deutlich werden und auf diese Frau zeigen und sagen, siehst du diese Frau? Ja, die habe ich schon lange gesehen. Ja. Und dann kommt es zu diesem Gespräch. Sie hat meine Füße gesalbt mit kostbarem Öl. Sie hat meine Füße geküsst. Du hast mich nicht mit dem Ehrenkuss, mit dem man Gäste ehrt und begrüßt, begrüßt. Das hast du nicht gemacht. Und dass Simon jetzt nichts mehr zu sagen hat, das ist mir völlig klar. Dass ihm jetzt die Worte fehlen, das ist mir völlig klar. Das muss ihm die Sprache verschlagen haben. Denn in diesem Bild von den zwei Schuldnern war ganz klar, er ist der, dem wenig vergeben worden ist. Der braucht nicht viel zu lieben. Aber sie hat so viel Befreiung, so viel Vergebung erfahren. Und Jesus kommt zu beiden. Zu Simon, von dem er sich einladen lässt. Und er ehrt auch die Frau. Die Dankbarkeit der Frau. Und so streckt Jesus allen und jedem seine Hand entgegen. Und er kommt auch zu dir, egal wo du sitzt, wo du herkommst, egal was dich ausmacht, egal wie dir es ums Herz ist, bei ihm bist du willkommen. Er kommt dir entgegen und streckt dir seine Hand entgegen. Ich bete mit uns und wir neigen uns dazu. Herr Jesus Christus, du bist hier in diesem Raum und kennst jeden von uns. Du kennst jeden und weißt, was wir mitgebracht haben an Fragen, an Unsicherheiten, an Ängsten und Sorgen, an schönen Dingen, die in unserem Herzen leben. Mit all dem sind wir bei dir willkommen. Wir überlassen uns dir und bitten dich, dass du uns an deine gute Hand nimmst, an diesem Sonntag und in der ganzen neuen Woche. Amen.